Deutschlandfunk Kultur. Tacheles. Mit Susanne Führer.
Ich wünsche einen guten Tag. Wie schützt man den demokratischen Rechtsstaat vor seinen Feinden? Diese Frage wird ja seit einigen Jahren aus gegebenen Anlass in vielen Staaten diskutiert. Dabei geht es natürlich um politische Konzepte, es geht um zivilgesellschaftliches Engagement, aber es geht auch um die Regeln, nach denen eine Demokratie funktioniert. Im Falle Deutschlands sind das häufig Gesetze, aber nicht immer. Es gibt auch viele ungeschriebene Konventionen, so nach dem Motto, das haben wir schon immer so gemacht und das werden wir auch weiter so machen. Wie leicht aber man diese Gesetze und auch diese Konventionen ausnutzen kann oder auch aushebeln kann, das ist das Thema des neuen Buchs des Juristen Maximilian Steinbeiß. Erstmal herzlich willkommen im Deutschlandfunk Kultur, Herr Steinbeiß.
Hallo, Frau Führer.
Die verwundbare Demokratie heißt Ihr Buch. Verwundbar von wem?
Wir haben es im Augenblick mit einer globalen Bewegung zu tun, die wir in fast allen Demokratien beobachten können, die einer Strategie folgt, der autoritär-populistischen Strategie, mit dem Ziel, ein autoritäres Regime zu errichten und dem Mittel des populistischen Verfassungsmissbrauchs. Und diese Bewegung ist auch in Deutschland aktiv, insbesondere in Gestalt der AfD. Und die Schäden, die diese Strategie anrichtet, kann man in anderen Ländern noch sehr viel drastischer sehen, wo diese Strategie schon sehr viel länger und sehr viel weiter fortgeschritten umgesetzt wird. Insbesondere in Ungarn. Ungarn ist so ein bisschen das Paradebeispiel schlechthin dafür. Aber man sieht eben auch, dass diese Strategie hier in Deutschland aktiv ist und der Frage nachzugehen, welche Schäden die in einem deutschen Recht und Verfassungskontext anrichten könnte, unter der Prämisse, dass sie bestimmte Schwellen überschreitet und damit bestimmte Zuständigkeiten und Möglichkeiten in die Hand bekommt. Dieser Frage sind wir in dem Projekt nachgegangen und daraus ist das Buch hervorgegangen.
Besonders verwundbar ist das Bundesverfassungsgericht, schreiben Sie. Und kaum ist Ihr Buch erschienen, wurde in dieser Woche schon eine Art Schutzschild vorgestellt für das Bundesverfassungsgericht. Kompliment, Herr Steinbeiß. Also das war eine wirklich große Koalition aus Union, SPD, FDP und Grünen. Die hat ihre Pläne erläutert, wie das Bundesverfassungsgericht, wie Sie es formulierten, vor politischen Extremisten geschützt werden kann. Sind diese Pläne gut und ausreichend Ihrer Ansicht nach?
Also ich bin sehr, sehr froh, dass das jetzt tatsächlich passiert. Da steckt auch lange Jahre harte Arbeit dahinter. Also ich habe im 2019 ein Szenario mal aufgeschrieben mit dem Titel Ein Volkskanzler, wo ich der Frage nachgegangen bin, was passiert, wenn im Bundestag eine autoritär-populistische Mehrheit auf Bundesebene existiert und was könnte die damit machen? Und dann bin ich zu dem Schluss gekommen, dass eben tatsächlich das Bundesverfassungsgericht die erste Stelle, der erste Ansatzpunkt wäre, wo man mit einer einfachen Mehrheit im Bundestag das Gesetz über das Bundesverfassungsgericht auf eine Weise ändern könnte, die faktisch darauf rausläuft, dass das Bundesverfassungsgericht als Kontrollinstanz neutralisiert würde, was das Programm dieser Regierung betrifft. Und das war ein Faktor, der auch in diese Debatte eingezahlt hat, die jetzt zu diesem Ergebnis geführt ist. Das heißt, das ist kein Zufall, dass das hängt eng miteinander zusammen. Der Zeitpunkt ist ein Zufall und übernehme ich natürlich doppelt vor.
Also im Kern geht es darum, dass die Regeln, nach denen das Gericht arbeitet, in Grundgesetz festgeschrieben werden sollen. Die Anzahl der Richter, die Dauer der Amtszeit, dass keine Wiederwahl möglich ist, das Höchstalter. Dafür braucht es, im Grundgesetz festgeschrieben, eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag. Das soll dann nach der Sommerpause passieren. Ist das nicht ganz schön viel Aufwand für so eine, wie soll ich mal sagen, Geschäftsordnung?
Es geht nicht nur um Geschäftsordnung. Zum Bundesverfassungsgericht gibt es einen Artikel im Grundgesetz, wo drin steht, dass es ein Bundesverfassungsgericht geben muss. Und noch ein paar andere Dinge mehr, zum Beispiel die Tatsache, dass die Hälfte der RichterInnen am Bundesverfassungsgericht vom Bundestag und die andere Hälfte vom Bundesrat gewählt werden muss und so. Also da sind ein paar Festlegungen drin und dann der Rest wird sozusagen dann vom Grundgesetz dem einfachen Bundesgesetzgeber übertragen. Das heißt, das sind dann alles Dinge, die kann eine einfache Mehrheit im Bundestag ändern und beschließen. Während für die grundsätzlichen Festlegungen ist halt eine Zweidrittelmehrheit in beiden Kammern, also im Bundestag und im Bundesrat, erforderlich. Und die Entscheidung, was davon und mit welchen Mehrheitserfordernissen entschieden ist, ist genau die, um die es hier geht. Und die Erkenntnis ist, dass angesichts dessen, was auch in anderen Ländern schon praktiziert worden ist und was auch in Deutschland zu befürchten wäre, wenn die Entwicklung so weitergeht, dass das nicht ausreicht, sondern dass man tatsächlich an ein paar Entscheidungen dem einfachen Gesetzgeber, der einfachen Mehrheit entziehen muss, damit er die nicht mehr treffen kann, ohne da auch die Opposition mit einzubeziehen. Und dazu gehört insbesondere die personelle Zusammensetzung des Gerichts, also die Tatsache, dass es zwei Senate gibt und nicht zum Beispiel drei. Und dass in den Senaten jeweils 8 Richterposten sind, dass sie eine bestimmte Amtszeit haben, dass sie nicht wiederwählbar sind. Und das sind alles Dinge, die Voraussetzungen dafür sind, dass jedenfalls damit das Bundesverfassungsgericht nicht zum Tool einer politischen Mehrheit gemacht werden kann. Wie das in Ungarn der Fall ist, wie das in Polen der Fall war und immer noch ist bis zum gewissen Grad, wie das auch in den USA immer stärker der Fall ist. Das sind Dinge, die passieren und mit denen muss man sich auseinandersetzen und die Konsequenzen daraus ziehen. Und genau das ist jetzt oder passiert jetzt gerade.
Also als die Politiker in dieser Woche diese Pläne vorgestellt haben, da wurde die AfD ja nicht einmal beim Namen genannt. Aber ich glaube, die Vermutung liegt nicht fern, dass sie im Grunde genommen der Grund für diese Pläne ist. Dann könnte man ja auch sagen, ist das jetzt wirklich ein gutes demokratisches Vorgehen, dass sich alle Parteien verbünden gegen eine andere Partei?
Also wäre das nur einfach ein ganz normaler Wettbewerber um politische Mehrheiten, dann würde ich Ihnen da zustimmen, dann wäre das höchst problematisch. Aber das ist ja genau der Grund, dass man diese Dinge jetzt anpackt, dass das nicht der Fall ist, sondern dass eben die AfD eine autoritär-populistische Strategie verfolgt, die sie unterscheidet von den anderen Parteien. Und die gerade darauf abzielt, die Institutionen der Verfassung zu instrumentalisieren und auch zum Teil zu beschädigen, wenn es dem eigenen Machterwerb bzw. Machterhalt nutzt. Und diese Strategie zu verfolgen, ist das Kennzeichen des autoritären Populismus, ein Unterscheidungsmerkmal zu anderen Parteien und auch ein Kriterium dafür, wie man mit den Parteien umgehen kann. Also dass man eben gerade nicht sagen kann, wir befinden uns im Wettbewerb, wir ringen sozusagen um unterschiedliche Ziele, aber auf der Basis der gleichen Institutionen, an deren Erhaltung und an deren Funktionieren wir alle ein geteiltes Interesse haben. Dieses Interesse, wenn man es mit einer autoritärpopulistischen Partei zu tun hat, wird eben gerade nicht geteilt. Und das ist genau das Problem.
Wir werden auf diesen Punkt, glaube ich, noch ausführlicher eingehen. Ich würde jetzt erstmal nochmal direkt zu Ihrem Buch kommen, das eben, wie gesagt, wenige Tage vor dieser öffentlichen Initiative zur Ertüchtigung des Bundesverfassungsgerichts erschienen ist. Und Ihr Buch handelt von den Gesetzen und Bestimmungen vor allem in einem einzigen Bundesland, beruht nämlich auf dem sogenannten Thüringen-Projekt, was Sie anfangs kurz erwähnt haben. Was ist das für ein Projekt, dieses Thüringen-Projekt?
Also wir sind ja als Verfassungsblog seit vielen, vielen Jahren sehr eng damit beschäftigt, was auch im Ausland passiert.
Also wir haben gerade ein wöchentlicher Blog, den man abonnieren kann, wo es um juristische Themen
geht. Ja, es ist eine Diskursplattform, auf der Rechtswissenschaftlerinnen aus der ganzen Welt ihre Expertise teilen zu dem, was aktuell gerade passiert, mit einer verfassungsrechtlichen Perspektive da drauf und sozusagen dieses Wissen der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Das ist das, was wir auf dem Verfassungsblog machen. Und das haben wir eben auch über viele Jahre mit Blick auf die autoritär-populistischen Entwicklungen in anderen Ländern, aber auch in Deutschland getan und haben deswegen uns schon lange mit der Frage beschäftigt, was eigentlich das bedeuten würde, wenn so eine Strategie in Deutschland auch mal implementiert würde. Und wie wir dann im letzten Jahr gesehen haben, dass die Landtagswahl im September in 3 Bundesländern bevorsteht und wie sich die Umfragewerte der AfD entwickeln, haben wir beschlossen, wir müssen jetzt auch, da weiß man viel zu wenig drüber, was dann eigentlich passieren könnte. Gerade Landesverfassungsrecht ist ein Gebiet, dem viel zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt wird oft, auch in der Rechtswissenschaft. Und haben dann ein Projekt aufgestellt, eine Crowdfunding-Kampagne gestartet und haben dann in sehr kurzer Zeit ein Team von wissenschaftlichen MitarbeiterInnen zusammengestellt, die dann in Thüringen rumgefahren sind, mit Leuten in der Politik geredet haben, mit Leuten in der Verwaltung, in der Justiz, in den Kommunen, in den Verbänden, in der Zivilgesellschaft, mehr als 120 Interviews geführt haben, um deren Perspektive einzuholen, aber auch um mit denen ins Gespräch darüber zu kommen.
Warum Thüringen?
Weil in Thüringen mehr nochmal als in den anderen beiden Bundesländern, wo die Wahlen sind, wir es nochmal mit einem speziell instabilen Parteiensystem zu tun haben. Da haben wir jetzt schon eine Minderheitsregierung, die sehr schwer sich tut, überhaupt noch Mehrheiten zu finden für ihr Programm. Und dann haben wir natürlich auch mit einem sehr starken, sehr aggressiven und von Björn Höcke angeführten Landesverband zu tun. Das waren dann am Ende die Kriterien, warum wir gesagt haben, wir nehmen uns Thüringen raus. Wir hätten genauso gut Sachsen nehmen können oder auch Brandenburg. Das wollen wir auch jetzt in der Zukunft angehen, dass wir dann auch in anderen Bundesländern gucken, auch auf Bundesebene gucken, diese Szenarien dann zu entwickeln.
Sie entwickeln in diesem Buch grob gesagt zwei Szenarien. Das eine ist, die AfD wird stärkste Partei und stellt damit auch die stärkste Fraktion mit, sagen wir mal, um 30% der Stimmen. Das scheint realistisch. Und die zweite Möglichkeit, die AfD gewinnt sogar die Wahl und stellt die Regierung. Danach sieht es zurzeit ja nun überhaupt nicht aus. Warum haben Sie das trotzdem durchgespielt, Herr Steinmeier?
Na, wir wollten sozusagen alle Optionen prüfen. Also das baut ja aufeinander auf auch. Wenn man mehr als ein Drittel der Sitze im Landtag hat, dann kann man damit Dinge machen, die man ohne diese Schritte noch nicht machen kann. Eine normale Oppositionspartei hat relativ begrenzte Möglichkeiten, die Institutionen zu missbrauchen, aber die steigen, wenn man diese Schwellen überschreitet. Also zum Beispiel die stärkste Fraktion hat nach der Geschäftsordnung des Parlaments das Recht, den Kandidaten für den Landtagspräsidenten vorzuschlagen. Dann sind wir der Frage nachgegangen, was könnte man damit dann machen? Wenn man die Sperrminorität von mehr als einem Drittel hat und alle Entscheidungen blockieren kann, die mit 2/3 Mehrheit gefällt werden muss, dann kann man damit wiederum Dinge machen und damit den Boden vorbereiten, um die Chancen für weitere Erfolge sozusagen zu vergrößern. Und deswegen haben wir das Schritt für Schritt durchgeprüft. Also es fängt eben auch schon vor der Regierungsbeteiligung an und endet nicht erst mit der kompletten Machtübernahme, sondern auch da geht es ja darum, wird man es ja dann wahrscheinlich erstmal mit einer Koalitionsbeteiligung zu tun haben. Das heißt, da sind bestimmte Ministerien dann in autoritär-populistischen Händen und andere nicht. Haben wir uns angeschaut, was würde das bedeuten? Was würde das beim Justizministerium bedeuten? Was würde das beim Innenministerium bedeuten? Beim Bildungsministerium, Wissenschaftsministerium und so weiter. Und dann am Ende eben, was würde das für die Staatskanzlei bedeuten, für das Amt des Ministerpräsidenten? Mhm.
Blicken wir mal auf das Realistische, das erste Szenario. Also die AfD stellt die größte Fraktion im Thüringer Landtag, ist aber in der Opposition und darauf weisen Sie auch hin, dass eine Opposition nicht die Aufgabe hat, die Regierungsgeschäfte möglichst reibungslos durchlaufen zu lassen, sondern natürlich zu kritisieren, zu widersprechen, auch zu nerven und zu ärgern. Wo beginnt denn Ihrer Ansicht nach das, was Sie Obstruktion nennen? Also ich übersetze es mal mit Blockade oder auch sozusagen der Missbrauch des Rechts. Wo ziehen Sie da die Grenze?
Mit Obstruktion meine ich den Gebrauch einer Institution, der nicht getragen ist von einem Interesse am Funktionieren dieser Institution. Also wenn man zum Beispiel von Möglichkeiten, die man als Oppositionsfraktion zur Befragung der Bundesregierung Gebrauch macht, also kleine parlamentarische Anfragen stellt, dann ist es eigentlich dazu da, dass man sozusagen den Wissensvorsprung, den die Regierung hat, bis zu einem gewissen Grad ausgleichen kann und damit man die Regierung besser kontrollieren kann. Und deswegen können die alle Parlamentarier Anfragen stellen. Wenn man jetzt sieht, in welchem Umfang die AfD in vielen Landtagen und auch im Bundestag Gebrauch macht und was genau für Fragen die da stellen und wie die aufeinander orchestriert sind, dann kann man schon sehen, dass die nicht in dem Interesse des Funktionierens dieser Institution davon Gebrauch macht, sondern da ganz andere Interessen verfolgt.
Also Sie nennen eine wahnwitzige Zahl für Thüringen, für das kleine Thüringen, schreiben Sie, da habe die AfD kleine Anfragen allein in dieser Legislatur gestellt, über 2800. Ich habe mal ein bisschen nachgerechnet, das sind über 2 pro Wochentag, also von Sitzungstagen mal ganz abgesehen. Das ist ein Recht, so eine kleine Anfrage kann jede Abgeordnete stellen. Die Regierung muss sie schriftlich beantworten und auch nicht erst in 3 Jahren, sondern hat eine relativ kurze Frist dafür. Ist das jetzt ein Rechtsmissbrauch? Ist das Obstruktion oder ist das das gute Recht?
Es ist beides. Missbrauch ist es dadurch, dass man ein Recht, das man hat, missbraucht. Hätte man das Recht gar nicht, dann wäre es auch kein Rechtsmissbrauch. Aber man kann eben trotzdem Muster erkennen. Also man kann zum Beispiel sehen, dass die viel größere Oppositionsfraktion im Thüringer Landtag, die CDU, ungefähr die Hälfte dieser Anfragen gestellt hat. Man kann auch das vergleichen mit dem, was in den anderen Landtagen passiert. Ich will das gar nicht überbewerten. Ich sehe das mir als Zeichen dafür, dass tatsächlich da eine Strategie verfolgt wird. Dass es eben gerade nicht so nur darum geht, offenbar das Wissensbedürfnis von Parlamentariern, das Wissen zu erlangen, das sie brauchen, um die Regierung zu kontrollieren, zu stillen, sondern dass es da um was anderes geht. Aber wenn eben diese Strategie dahinter steckt, dann kann man auf diese Strategie scharf stellen und dann auch erkennen, wo der konstruktive Gebrauch von Rechten im Interesse der Demokratie aufhört und wo der Missbrauch von Rechten anfängt.
Trotzdem ist ja die Frage, wie man damit umgeht. Also zurück zu diesem Szenario, weil diese kleinen Anfragen könnte die AfD auch stellen, wenn sie nur 5% aller Stimmen hätte. Zu dem Szenario, sie hat 1/3 der Sitze. Sie haben das Beispiel der Landtagspräsidentin genannt, also für die stärkste Fraktion. Und auch in Thüringen ist es so, dass die Richter für das Landesverfassungsgericht mit einer Zweidrittelmehrheit wie für das Bundesverfassungsgericht auch gewählt werden können müssen. Das heißt, wenn die AfD eben über dieses Drittel, also ein Drittel und einen Abgeordneten verfügt, dann kann sie das blockieren.
Ja.
Auf der anderen Seite würde ich mal sagen, na ja, also wenn jetzt aber eine Partei über ein Drittel aller Stimmen, aller Wählerstimmen, darum geht es ja, bekommen hat, dann ist es doch auch normal, dass diese Partei auch ihre Spuren hinterlassen möchte und Einfluss nehmen möchte.
Wieder, also es geht da um die Strategie, die dahinter steckt, ne? Dass der Anspruch erhoben wird, dass man dann auch beteiligt wird an den Entscheidungen, diese Richterposten zu füllen an dem Landesverfassungsgericht, das ist für sich genommen nicht das Problem, sondern es geht darum, zu welchem Zweck diese Person dann da sitzt. Und wir haben ja auch jetzt schon in manchen Landesverfassungsgerichten Leute sitzen, die von der AfD gewählt werden, und soweit ich sehe, gibt es da auch im Regelfall jetzt bisher keine nennenswerten Probleme. Aber
in ziemlich vielen Bundesländern sogar, ich glaube 5 oder 6 sogar.
Ja, genau, aber also wenn man sozusagen diese Strategie ernst nimmt und wenn man sich vorstellt, die würde tatsächlich durchgezogen werden, konsequent, was ja dann immer wahrscheinlicher wird, je höher der Stimmanteil ist, wenn man auch innerhalb des Gerichtes dann Leute hat, die am Funktionieren dieses Gerichtes kein Interesse haben, sondern die eigentlich davon viel mehr profitieren, die Erzählung, dass das System nicht funktioniert, dass das Ganze korrupt ist und zu Lasten des wahren Volkes in Anführungszeichen eingestellt ist, dass die Eliten hier die ganze Zeit nur üble Dinge im Schilde führen. Wenn auch nur einer in dem Gericht dieser Strategie folgen sollte, dann würde das Verfassungsgericht als Institution massiv beschädigen, weil es dazu führen würde, dass dann innerhalb des Gerichts die ganze Zeit Mehrheitsentscheidungen gefällt werden müssten. Das wäre dann so eine Art Systemsprenger, der die ganze Zeit Fundamentalopposition betreibt und der die ganze Zeit überstimmt werden muss. Und das verändert die Beratungskultur. Das Gericht, anders als eine politische Institution, anders als ein Parlament, ist nicht darauf angelegt, dass die ganze Zeit da sich Mehrheiten bilden, die dann Minderheiten überstimmen. Das ist in Amerika so ein Teil des Problems, warum der amerikanische Supreme Court so schlecht funktioniert. Aber in Deutschland ist es nicht so. Und das könnte sozusagen dann strategisch herbeigeführt werden. Und das ist genau das Szenario, auf das ich versuche hinzuweisen.
Ich könnte Ihnen jetzt entgegenhalten, Herr Steinbeiß, ja, aber mein Gott, Obstruktion, das hat es immer schon gegeben. Das gab es schon im alten Rom, als Cicero noch dabei war. Oder nennen wir ein Beispiel aus der jüngeren Vergangenheit. Die Union denkt wahrscheinlich immer noch mit Schrecken und Wut an die Jahre 97, 98, als sie kein einziges Gesetzesvorhaben durch den Bundesrat bekommen hat und hat damals dem SPD-Oppositionsführer Oskar Lafontaine Blockadepolitik vorgeworfen. Also gehört das nicht auch dazu?
Also das gehört absolut dazu. Das würde ich auch niemals als Obstruktion bezeichnen. Das ist was kategorisch anderes. Das ist Opposition. Und wenn im Bundestag eine andere Mehrheit ist als im Bundesrat, dann haben diese beiden Kräfte Schwierigkeiten, sich wechselseitig durchzusetzen. Das ist total systemkonform. Und davon würde ich kategorisch unterscheiden.
Gut, aber auch da kann man sagen, da gab es eigentlich auch eingespielte Regeln. Das geht dann immer in den Vermittlungsausschuss. Und der Vermittlungsausschuss, der Name sagte schon, suchte im Allgemeinen nach einem Kompromiss. Und das war damals gar nicht möglich.
Schon, aber das ist trotzdem was anderes als der Missbrauch einer Institution im Interesse davon, sozusagen die Erzählung zu füttern, dass das System nicht funktioniert. Das gab's auch, dafür gibt's auch historische Beispiele. Das gab's zum Beispiel im 19. Jahrhundert im britischen Parlament. Das war sozusagen der Erfinder dieser Strategie, der damalige Anführer der irischen Nationalisten im Parlament. Der hat gesagt, wir werden ja die ganze Zeit majorisiert von,
überstimmt.
Wir sind ein kolonisiertes Volk, wir werden die ganze Zeit überstimmt und da spielen wir einfach nicht mit. Und wir nutzen alle Tricks, die wir finden können, um auf diese Ungerechtigkeit hinzuweisen. Also solche Konstellationen gibt's immer wieder mal und dafür werden dann Geschäftsordnungsregeln erfunden oder gebildet, um das zu verhindern. Und da lernt sozusagen das System daraus, wie es sich dagegen zur Wehr setzen kann. Und mein Ratschlag wäre, dass wir hier eben auch mit Szenarien zu tun bekommen, aus denen das System seine Schlussfolgerungen zu ziehen hat.
Ja, aber ob die dann so gute politische Auswirkungen haben, ist dann ja auch eine Frage. Sie weisen ja auch in Ihrem Buch selbst darauf hin, dass in dem Bemühen der, ich sag mal grob jetzt, demokratischen Parteien, so eine Obstruktion zu verhindern, sie bisweilen ja auch selbst dann zu Obstruktion neigen. Sie nennen ein Beispiel aus dem Jahr 2019, Nachtsitzung Bundestag, es ist 13:30 Uhr. Man guckt ins Plenum und sieht, da sitzen höchstens 100 Abgeordnete. Darauf weist die AfD hin und sagt, wir können ja gar nicht abstimmen. Und dann sagt die Bundestagsvizepräsidentin, die damalige Claudia Roth, nö, wir haben jetzt gesehen, hier sind genügend Abgeordnete da. Also es hätten 355 sein müssen. Das ist ja ein eindeutiger Rechtsbruch.
Also ganz so eindeutig ist es nicht. Es gibt tatsächlich in der Geschäftsordnung die Möglichkeit, sozusagen so eine Feststellung zu treffen. Aber mal davon abgesehen war die Tatsache einfach gegeben, dass diese notwendige Mindestzahl unterschritten war. Und deswegen war es zutiefst problematisch zu erklären, dass sie nicht unterschritten ist, selbst wenn das Recht dazu in der Geschäftsordnung tatsächlich vorgesehen war.
Ja, oder dieses andere Beispiel 2017, kurz vor Ende der alten Legislaturperiode und der Neuwahl zum Bundestag, wird noch mal schnell geändert, dass der Alterspräsident des Bundestages nicht der an Lebensjahren sein soll, sondern der an meisten Mandatsjahren. Man wollte da einen gewissen Politiker von der AfD verhindern, der ein Holocaustleugner war.
Ja. Dagegen gibt es überhaupt nichts zu sagen, erstmal. Das Problem daran war nur, dass die Begründung vorgeschoben war. Dass man gesagt hat, wir wollen irgendwie da jemanden haben, der besonders viel parlamentarische Erfahrung mitbringt. Das hat niemand geglaubt, sollte auch niemand glauben, das war ein reiner Vorwand. Und das hätte es gar nicht gebraucht, wenn man hätte einfach sagen können, hier droht hier ein Problem zu entstehen und dem wollen wir vorbeugen.
Naja, das ist ja der Punkt, den ich machen möchte. Mal angenommen, ich wähle die AfD, vielleicht aus Protest, weil ich finde, dass die derzeitige Demokratie, die wir haben, nicht gut funktioniert und dass das, was ich denke, meine Sage, einfach nicht gehört wird. Dann würde doch so ein Vorgehen meine Zustimmung zu der aktuellen Demokratie doch auf keinen Fall steigern, sondern ganz im Gegenteil. Ich würde dann doch sagen, ja, die AfD hat recht.
Das ist ja genau der Punkt. Sozusagen diese Strategie hat erkannt, und das ist die Stärke dieser Strategie und das ist auch das Erfolgsrezept dieser Strategie, dass sie sozusagen ihre eigene Prophezeiung wahrmachen kann. Dass sie das System mit Dingen konfrontieren kann, in denen das System, in Anführungszeichen, es nur falsch machen kann. In der Psychologie nennt man das ein Double Bind sozusagen. Mhm. Wenn ich mich dafür entscheide, mache ich es falsch. Wenn ich mich dagegen entscheide, mache ich es falsch. Dann komme ich in die Krise und weiß nicht mehr, wie ich mich verhalten soll. Und das ist der Punkt, an dem die autoritären Populisten das System haben wollen. Diese Erzählung, die ja erstmal nur eine Behauptung ist. Da gibt es sozusagen ein wahres Volk, das irgendwie, wir können das erkennen, weil wir irgendwie behaupten, dass wir das eben einfach sehen, was das ist, das wahre Volk. Wer die eigentlichen Deutschen sind, im Unterschied zu den komischen Deutschen oder nicht eigentlichen Deutschen oder... Also Klammer auf, den Ausländern und den Minderheiten. Und dieses eigentliche Volk wird sozusagen von den Altparteien in Anführungszeichen verraten, von den Eliten hinters Licht geführt. Und das Ganze kommt erst dann in Ordnung, wenn halt die Vertreter des wahren Volkes, sprich also wir, dann in die Machtpositionen einrücken. Und diese Erzählung wahrzumachen durch Obstruktion, dadurch, dass man tatsächlich darauf hinarbeitet, dass die Institutionen nicht oder schlecht funktionieren, dadurch, dass man Entscheidungen blockiert, dadurch, dass man dort, wo man Institutionen, die eigentlich dazu da sind, Politik möglich zu halten, diese Institutionen captured und sie seinen eigenen politischen Zwecken unterwirft und politisiert. Die Justiz, aber auch so ein Amt wie des Parlamentspräsidenten, solche Sachen. Das ist die Strategie, mit der wir es hier zu tun haben. Und deswegen ist dieses Dilemma auch irgendwie nicht dadurch auflösbar, dass man sagt, okay, wir müssen halt entweder sie als ganz normale Partei behandeln oder wir müssen ihnen entgegentreten. Denn auch da, wie man es macht, ist es falsch. Beides füttert diese Erzählung. Und daraus zieht der autoritäre Populismus dieses enorme Gefühl der Selbstermächtigung.
Naja, man kann das ja auch anders formulieren, wie zum Beispiel der Politikwissenschaftler Philipp Manow, der sagt, die wehrhafte Demokratie hat den Populismus befeuert. Also eben genau durch solche Entscheidungen wie die von Claudia Roth in der Nacht oder eben dieses Sondergesetz. Jetzt plötzlich ist der Alterspräsident wird jetzt einfach mal eben anders berechnet, indem die wehrhafte Demokratie mit allen juristischen Tricks, Finessen und Mitteln versucht, gegen die Populisten vorzugehen, stärkt sie sie. Man sollte doch vielleicht politische Auseinandersetzungen politisch führen und nicht auf diesem juristischen Feld.
Das würde aber voraussetzen, dass es sich um politische Auseinandersetzungen im engeren Sinn handelt, dass es tatsächlich darum und nur darum gehe, dass hier sozusagen unterschiedliche Policy-Präferenzen, unterschiedliche Vorstellungen von einer wohlgeordneten Gesellschaft aufeinandertreffen, die sich dann miteinander auseinandersetzen und versuchen dann Mehrheiten herbeizuführen für die eine im Unterschied zu der anderen Lösung von bestimmten Problemen, die man gemeinsam teilt. Aber das ist ja genau nicht der Fall. Wir sind konfrontiert mit einer Strategie, die genau dieses Dilemma strategisch ausnutzt, um sich zu immunisieren gegen demokratischen Wettbewerb, gegen rechtsstaatliche Kontrolle und gegen eine kritische Öffentlichkeit in dem Moment, wo sie tatsächlich die Macht dazu bekommt, das zu tun.
Aber Demokratie, theoretisch wie praktisch, bleibt ja der Fakt, dass die AfD in einem Bundesland wie Thüringen in den Umfragen so inzwischen zwischen 26% und 30% liegt. Das heißt, sie wird gewählt von nicht wenigen Wählern. Und wir können sie ja nicht behandeln wie eine invasive Pflanze, die man jetzt mit Gift bekämpfen muss. Das meinte ich mit der politischen Auseinandersetzung.
Zwei Dinge. Also erstens die Tatsache, dass so viele Menschen die AfD wählen, heißt erstmal nur, dass diese Strategie halt sehr erfolgreich ist und wegen ihres Erfolges auch sehr attraktiv ist. Und das hat so eine gewisse selbstverstärkende Wirkung. Das heißt aber noch lange nicht, dass wir das einfach als ein Faktum akzeptieren müssen oder gar als etwas, was sich aus sich heraus legitimiert. Mhm. Also der zweite Punkt ist, dass ich glaube, was man auf jeden Fall mit ins Bild nehmen muss, neben den repressiven und den präventiven Möglichkeiten, sich gegen die, wie Sie sagen, invasive Pflanze oder wie immer, welche Metapher man da immer verwenden will, zur Wehr zu setzen, ist der antizipatorische Ansatz. Dass man sich tatsächlich erstmal damit beschäftigen muss, was würde denn passieren, was könnte da auf uns zukommen, was könnte auf die Institutionen zukommen, wenn die Voraussetzungen dafür gegeben sind. Und daraus dann Schlussfolgerungen zu entwickeln, wie kann man sich dann dagegen zur Wehr setzen, dass diese Institutionen kaputt gemacht werden. Und das hat nichts damit zu tun, dass man irgendwie 26% der Bevölkerung ihren politischen Willen nicht geben will. Es sei denn, der politische Wille richtet sich tatsächlich darauf, die Institutionen, die Funktionsbedingungen der Demokratie kaputt zu machen. Und wenn es so ist, dann finde ich, es ist vollkommen folgerichtig und zwingend, dann zu sagen, da hört sozusagen das Verfolgen legitimer politischer Ziele auf. Und dagegen muss man sich zur Wehr setzen in der einen oder anderen Weise.
Der eben schon erwähnte Politikwissenschaftler Philipp Manow kritisiert ja in seinem Buch unsere große Betonung der Rolle des Verfassungsgerichtes. Ich will das jetzt gar nicht groß weiter ausführen, will nur sagen, dass er eine Minimaldefinition von Demokratie gibt, nämlich es gibt freie Wahlen und ein Machtwechsel ist möglich und findet auch statt. Haben wir jetzt zuletzt in Großbritannien gesehen, haben wir in Polen gesehen. So gesehen ist die Gefahr vielleicht ja nicht so groß, denn freie Wahlen haben wir ja weiterhin.
Aber wenn man dann zum Beispiel nach Ungarn guckt, dann sieht man, dass diese Analyse unterkomplex ist. Denn in Ungarn haben wir auch freie Wahlen, diese ganzen Merkmale sind alle gegeben und trotzdem ist es faktisch so, dass ein Machtwechsel auf demokratischem Wege nicht mehr möglich ist. Und selbst wenn er möglich wäre, ist dafür gesorgt, und zwar mit allen Tricks, die das Verfassungsrecht hergibt, dass eine Regierung, die nicht von Viktor Orban und seiner Partei angeführt wird, niemals erfolgreich regieren können wird. Und bis ins kleinste Detail. Also die wird keinen Haushalt verabschiedet bekommen, die ist umstellt von lauter auf viele, viele Jahre hinaus gewählten und nur mit 2/3 Mehrheit abwählbaren unabhängigen Institutionen, Verfassungsgericht, Zentralbank, Generalstaatsanwalt. Überall sind Leute, die noch von der Fidesz-Regierung ernannt sind und die dafür sorgen, dass diese Regierung nicht erfolgreich sein kann. Das ist planmäßig dafür gesorgt, dass nach 1-2 Jahren diese Regierung gescheitert sein wird, wenn sie überhaupt zustande kommt und dann eben Fidesz wieder an die Macht zurückkehren kann. Und deswegen betone ich immer dieses Ungarn-Beispiel so, weil man so erschrickt davor, wie weit man da kommen kann, wenn man sozusagen diese Verfassungsrechtstricks beherrscht.
Trotzdem steht ja vor den Tricks ja erstmal das Mandat durch die Wählerinnen und Wähler. Und zu diesem Punkt
würde ich widersprechen, also wenn wir über Ungarn reden. Das Mandat durch die Wählerinnen und Wähler ist genauso voreingestellt in Ungarn. Das ungarische Wahlrecht ist hinoptimiert darauf, dass es nur ein Ergebnis auswerfen kann.
Die Fidesz-Partei ist ja nur in diese Situation gekommen, das alles ändern zu können, weil sie gewählt worden ist. Das meine ich.
Auch das ist, glaube ich, zu einfach. Die Fidesz-Partei ist mitten in der Finanzkrise mit einer knappen absoluten Mehrheit gewählt worden.
Eben, aber
sie hat sich aber übersetzt in eine 2/3 Mehrheit und erst diese 2/3 Mehrheit hat sie in die Lage versetzt, eben diese ganzen verfassungsrechtlichen Stellhebel so einzustellen. Es kommt auf diese Institutionen an und es kommt auch auf den Gebrauch von den Institutionen.
Ich würde trotzdem ganz an den Anfang zurückgehen, weil auch die Fidesz-Partei ist gewählt worden, wenn auch nicht mit einer 2/3 Mehrheit. Also dass dann die Institutionen diese absolute Machtfülle erlaubt haben, will ich gar nicht bestreiten und ich muss auch gestehen, ich kenne mich in Ungarn jetzt auch zu wenig aus, aber ich würde gerne noch mal auf das deutsche politische Milieu zurückkommen. Also ein Vorwurf, den eben Philipp Manow macht, den ich vorhin genannt habe, dass die wehrhafte Demokratie den Populismus im Grunde genommen befeuert hat, weil wir, sage ich jetzt, das bürgerliche, linke bis liberal gemäßigt konservative Milieu es offenbar schwer aushalten können, wenn Leute das Falsche wählen. So hat nämlich die Zeit mal einen Artikel überschrieben nach dem Brexit-Votum. Was tun, wenn die Falschen gewinnen?
Also ich glaube, an der Kritik von Philipp Manow ist insofern was dran, als sie sich bezieht auf die Vorstellung, dass die liberale Demokratie ein ewiger Wert ist, der irgendwie da so im Himmel schwebt und wo man sozusagen dadurch, dass man so checklistenartig durchgeht, ob die Institutionen, die zu dieser liberalen Demokratie dazugehören, wie zum Beispiel Verfassungsgerichtsbarkeit und so, ob die nur alle gegeben sind oder nicht. Und daran kann man dann ablesen, wie viel Wegstrecke ein Staat bis zum Erreichen dieses Ziels noch zurückzulegen hat und so. Ich glaube, diese Art von Metrik, von Demokratiemetrik, funktioniert nicht, ist viel zu grobschlächtig und hat auch eine Menge Probleme, insbesondere mit Blick auf Osteuropa, mit verursacht. Da hat Philipp Manow völlig recht. Ich würde nur trotzdem sagen, dass daraus noch lange nicht folgt, dass der richtige Umgang mit dem autoritären Populismus ist, also wenn sozusagen die liberale Demokratie mit dazu beigetragen hat, das Entstehen und den Erfolg des autoritären Populismus zu befördern, dass sie dann sozusagen nur weniger liberal werden muss und dann wird sich das mit dem autoritären Populismus dann schon irgendwie von selbst erledigen. Das, glaube ich, wäre ein fataler Trugschluss. Auch ein bisschen das Problem an der Analyse von Philipp Manow, dass er in diese Richtung deutet.
Ihr Buch heißt ja im Untertitel Strategien gegen die populistische Übernahme und Sie beschreiben darin eben auf gut 200 Seiten, ein paar wenige Beispiele konnten wir jetzt hier nur erwähnen in diesem Gespräch, wie eben autoritär populistische Parteien die Regeln für das Funktionieren der Demokratie entweder eben komplett blockieren können, missbrauchen können, ändern können. Wie lautet denn nun Ihre Strategie? Die lautet ja nicht, Leute, macht all diese Regeln verfassungsfest, also wie jetzt Bundesverfassungsgericht.
Ich glaube schon, dass man an manchen Punkten solche Schwachstellen finden und auch reparieren kann. Nur sollte man damit nicht die Hoffnung verknüpfen, dass man damit das System komplett wasserdicht bekommt und dass man so eine perfekte Verfassung bauen kann, die allen nur denkbaren Szenarien irgendwie vorbeugt. Es ist sicherlich so, dass jede Institution, die man sich da einfallen lässt, dann ihrerseits wieder neue Missbrauchsrisiken schafft und aus diesem Dilemma kommt man nicht raus. Das ist völlig richtig. Nur glaube ich, dass der Prozess, sich mit diesen Szenarien auseinanderzusetzen, für sich genommen schon einen enormen Resilienzeffekt hat. Das ist auch eine Erfahrung, die wir gemacht haben in unseren Recherchen in Thüringen, dass in den Gesprächen mit den AkteurInnen in den Institutionen, in der Politik, im Parlament, in den Behörden, in der Justiz und so weiter. Je länger wir mit denen darüber gesprochen haben, was da tatsächlich auf sie ja auch ganz konkret und ganz individuell in ihrer jeweiligen Funktion zukommen könnte, desto mehr ist denen auch eingefallen, was sie denn dann tun können dann in so einem Fall. Und diesen Überlegungsprozess anzustoßen, einerseits bezogen auf die Funktions- und EntscheidungsträgerInnen vor Ort, um die es dann eben tatsächlich geht, und andererseits aber auch auf die breite Öffentlichkeit bezogen. Das ist eigentlich die strategische Empfehlung, die wir da aussprechen mit dem Projekt, eben diesen antizipatorischen Moment neben Prävention und Repression noch zu stellen.
Und vielleicht kommt es ja dann auch noch auf die Demokratinnen und Demokraten an.
Das sowieso.
Halt. Ich meine jetzt jenseits dieser Regeln, ja. Wenn wir die Demokratie bewahren wollen.
Genau. Also je weiter diese Strategie fortgeschritten ist, desto mehr verengen sich die Spielräume für alle Beteiligten, da noch was dagegen zu tun. Und am Ende kommt man dann an den Punkt, wo es tatsächlich nur noch hilft, auf die Straße zu gehen, in großer Zahl, in großen Mengen und mit großer Hartnäckigkeit und Ausdauer. Wir haben das in Israel vor einem Jahr gesehen. Vor dem 7. Oktober gab es diese monatelangen Proteste gegen die sogenannte Justizreform. Das ist so das große inspirierende Beispiel, das man da nennen kann an der Stelle.
Ich danke fürs Gespräch, Herr Steinbeiß.
Ich bedanke mich.
Das Buch von Maximilian Steinbeiß trägt den Titel Die verwundbare Demokratie und ist im Hansa Verlag erschienen.